Ich schaue auf die Uhr und es ist noch nicht ganz Mittag. Von daher sage ich noch guten Morgen zu euch. Ich sehe ganz, ganz viele neue Gesichter und deswegen möchte ich mich einfach mal kurz vorstellen. Ich bin Jana, Nellis mit Nachnamen, komme ursprünglich aus Hannover, bin jetzt im dritten Semester Pädagogik und studiere hier in Bamberg. Ja, und der Alexei hat mich gefragt, ob ich predigen möge heute und da habe ich ihm ja gesagt. Ich möchte gerne anfangen mit einem Vers, der von mir sicherlich ein Lieblingsvers ist, mit einer der Lieblingsverse. Ich bin kein Typ, der immer sagt, das ist mein Lieblingsvers, sondern ich habe mehrere. Und da möchte ich euch bitten, einmal den 1. Johannes 5 mit mir aufzuschlagen. Das ist nur der erste Satz, den ich mit euch lesen möchte. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Punkt, Ausrufezeichen, kein Komma, kein Strich. Er hat das ewige Leben. Nicht, er wird das ewige Leben bekommen. Nicht irgendwann, irgendwo, irgendwann, wenn er das und das tut, dann bekommt er vielleicht das ewige Leben. Nein, er hat das ewige Leben. Ich höre ein paar vereinzelte Arme. Ich war in Afrika. Wenn ich in Afrika wäre, würde ich sagen, Halleluja, Amen. Er hat das ewige Leben. Meine... Dankeschön. Darüber spielt heute meine Predigt nicht und das ist auch nicht das Thema meiner Predigt. Aber mein Ziel ist es, dass in jeder Predigt die Info kommt, wenn du Jesus Christus angenommen hast, hast du das ewige Leben. Und das möchte ich jedem von euch heute zusprechen. Viele von euch kenne ich nicht. Und manche kenne ich und manche kenne ich nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht mit deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es aussieht in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, was du vielleicht schon durchgemacht hast. Ich weiß nicht, welchen Humor du hast. Ich kenne deine Eltern nicht. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, heute, wie schaut's aus mit deiner Beziehung zu Gott? Wenn du noch nicht Ja zu Jesus gesagt hast, dann denk drüber nach. Heute, ganz bewusst. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, herzlichen Glückwunsch. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, bist du Gottes Kind. Und da kann niemand etwas dran rütteln. Da kann deine Familie nichts dran rütteln. Da kann der Prediger nichts dran rütteln. Da kann Satan nichts dran tun. Du bist Gottes Kind. Das ist das Beste, was es gibt auf dieser Erde, oder? Dass man weiß, man ist Gottes Kind. Ich möchte nochmal mit euch zusammen beten, bevor ich so richtig in meine Predigt einsteige. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dazu aufstehen. Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns mit so einer unbeschreiblich unendlichen Liebe liebst. Das ist unglaublich. Dank, dass du uns das immer wieder zeigst und dass egal, ja, was wir gemacht haben oder wer wir sind, dass wir immer zu dir kommen können. Hab Dank dafür. Amen. Ich habe vor 3 Jahren ungefähr mein persönliches Ja zu Jesus gesagt und da könnte ich nochmal eine ganze Predigt drüber machen und euch erzählen, was es für mich ganz persönlich hieß, Ja zu Gott zu sagen, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und weil ich immer gedacht habe, wenn ich Ja zu Gott sage, dann darf ich das nicht mehr und dann darf ich das nicht mehr und dann das nicht mehr und das 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 war plötzlich mehr als meine ganze Hand, die ich abzählen konnte. Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen. Ich möchte über den Part sprechen, wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe, dann kommt für mich die Herausforderung, jetzt möchte ich auch gerne bei Gott bleiben. Und das ist für mich so eine krasse Herausforderung, weil ich immer wieder daran scheitere. Und immer wieder an manchen Punkten in meinem Leben an den Punkt komme und sage, irgendwie ist das jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht ist das auch nicht das, was Gott für mein Leben vorgestellt hat. Irgendwie merke ich gerade, dass meine Beziehung zu Gott gerade nicht stimmt. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr sein Kind bin. Versteht mich nicht falsch. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe für mich. Für mich geht es heute in der Predigt darum, ich habe Ja zu Gott gesagt. Und was jetzt? Darum geht's für mich heute. Und ich empfinde das als völlige Herausforderung, weil ich manchmal ein Ideal im Bild, im Kopf habe, ein Bild von einem Christen, von einem Adventisten, so muss ich sein. Und das wäre doch gut, wenn ich jeden Morgen um 7 Uhr meine Andacht machen würde. Und es wäre doch gut, wenn ich das machen würde. Und es wäre doch gut, wenn ich das und das und das und das und das und das machen würde. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mir geht's so, dass ich dann manchmal morgens im Bett liege. Ich bin ein persönlicher, absoluter Vertreter von der Snooze-Taste, weil ich es liebe, wenn der Wecker geht, dass ich nochmal draufdrücken kann und nochmal 5 Minuten mich rumdrehen kann in meinem Bett. Wenn ich dann morgens in meinem Bett liege und dran denke und denke, okay, wie schaut's denn eigentlich gerade aus bei dir, Jana? Ich habe auch Freunde, die mich das dann auch mal fragen, wo ich dann, wenn ich weiß, wenn ich schon in den Stottern komme, dass gerade so gar nichts läuft zwischen Gott und mir. Wie schaut's aus? Hast du eine Verbindung nach oben? Oder nicht? Warum nicht? Wenn ja, gut. Wenn ja, wie kann ich es ausbauen? Und es geht nicht darum, ewiges Leben zu bekommen dadurch. Das möchte ich gleich am Anfang klarstellen. Es geht darum, wie lebe ich tagtäglich mit Gott? Ich gebe euch heute nicht die Patentantwort, okay? Ich glaube, dass das eine Herausforderung für jeden ist von uns. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen von dem mitgeben, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Und vielleicht einen Ansatz, wie ja, ich es schaffe in meinem Leben, Gott noch mehr reinzulassen und noch mehr mein Herz ausfüllen zu lassen. Wir sind alle verschieden und wir kommen zu Gott auf eine ganz verschiedene Art und Weise. Von daher kann es sein, dass was ich heute sage, vielleicht für dich auch nicht so ganz passt. Aber nimm mit, leb mit Gott jeden Tag ganz persönlich. Ist ungefähr so groß. Man kann drauf drum drücken und es bewegt sich was. Man kann damit Verbindung herstellen zu anderen Menschen. Was ist das? Ja, ein Smartphone. Für alle die es nicht wissen, das ist sowas wie neumodisches Handy, okay? Also ich selber habe auch kein Smartphone. Ich bin ein Verfechter der alten, guten deutschen Handys. Nein, Scherz. Smartphone. Stellt euch ein Smartphone vor, ja, mit verschiedenen Apps. Apps heißt, dass es Programme sind, wo ich zum Beispiel spielen kann, womit ich mir Informationen aus dem Internet besorgen kann, ganz verschiedene Sachen. Jetzt stellt euch dieses Handy vor, das bekommst du geschenkt, wenn du Ja zu Gott sagst. Und in der Bedienungsanleitung ist es ganz klar. Ganz klar, es sind verschiedene Apps drauf, die Gute-Laune-App und die Bibel-App und die Bleib-bei-Jesus-App und Ich-munter-dich-wieder-auf-App. Und in der Gebrauchsanweisung steht aber nur ein Satz, dass der Akku voll bleibt. Darum musst du dich kümmern. Ich gebe dir das Handy und ich gebe dir alles, aber dass der Akku voll bleibt, darum musst du dich kümmern. Wie kümmere ich mich darum, dass der Akku voll bleibt? Wie mache ich das? Ich möchte gerne mit euch einen ganz bekannten Text lesen, und zwar aus Markus 12, Vers 30. Markus 12, Vers 30. Eigentlich hatte ich vorgehabt, über dem Vers eine längere Predigt zu machen, aber ich nehme heute nur einen Teil raus, weil ich möchte die Predigt nicht zu lang werden lassen. die Frage nach dem ersten Gebot. Also die Pharisäer kommen zu Jesus und fragen ihn, wollen ihn testen. Gott, was ist das erste Gebot? Vers 30. 29 können wir auch noch dazu nehmen. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Dieser Text ist für mich der Schlüssel zu dem Akku-Vollbleiben-Prinzip. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr nochmal reingeht in den Text für euch. Ich werde heute nur, was heißt nur, ich werde heute versuchen, ein bisschen über das Herz zu sprechen und lieben aus ganzem Herzen, was heißt das? Guckt, es ist total spannend zu sehen, wenn man andere Bibelverse liest, wo noch der Verstand mit reinspielt, die Seele mit reinspielt, aus ganzer Kraft. Was bedeutet das? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr selber da nochmal lest und nochmal in der Bibel studiert. Ich war vorletzte Woche zu Hause bei meinen Eltern, weil meine Schwester Geburtstag hatte. Und wir in der Familie sind ungefähr alle so temperamentvoll, etwas auf der höheren Spitze. Also wir sind alle ziemliche Temperamentsbolzen in unserer Familie. Und wir lieben es zu diskutieren, wobei es manchmal sehr hoch hergeht, wenn wir diskutieren. Und wir sind auf das Thema Tod gekommen, haben diskutiert und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles diskutiert haben. Auf jeden Fall haben wir diskutiert und dann meinte meine Schwester plötzlich, sie arbeitet jetzt in einem Altenheim und meinte, ja, das ist schon krass, wenn man ja so viel darüber weiß über den Tod, wenn man medizinisch auch viel weiß über den Tod, aber wenn man das dann erlebt, es ist was komplett anderes. Sie hat so ein bisschen erzählt, da war ein Bewohner und der war immer gut drauf. Also ist immer zu ihr in die Küche reingekommen, obwohl das gar nicht durfte. Und hat immer gesagt, na junge Frau, machen Sie uns wieder die Brote. Und meine Schwester hat sich mit dem richtig gut verstanden. Und dann hieß es an einem Tag, okay, Sophia heißt meine Schwester, für den und den brauchst du heute keine Brote mehr zu machen, weil der liegt im Sterben. Und meine Schwester ist relativ empfindsam und sensibel für solche Sachen. Und sie ist halt reingegangen, in den Raum reingegangen und hat ihn dann halt dort gesehen, wie er im Sterben lag. Und sie hat das so ein bisschen erzählt und hat gesagt, das ist krass, du lebst und du hast alle Möglichkeiten und du atmest und du bewegst dich und dein Herz schlägt und plötzlich, du wirst alt und es hört einfach auf zu schlagen. Es hört einfach auf, du atmest einfach nicht mehr. Das ist so krass, hat sie gesagt. Was für einen Gott haben wir, der nur durch ein Wort einen Menschen zum Leben erwecken kann. Und nur wenn ein Herz schlägt, dann lebt der Körper. Dann fließt das Blut durch die Adern. Schon allein das ist ja ein Wunder, dass unser Blut durch die Adern fließt und unsere Muskeln und alles mit Sauerstoff versorgt. Ich glaube, dass es nicht besonders ist, dass das Herz hier, also ich glaube, dass es einen besonderen Stellenwert, das Herz hat und dass es deshalb auch hier an erster Stelle steht, in diesem Bibelvers. Und ich möchte heute mit euch auf das Herz eingehen. Liebe, was heißt Liebe? Kann ich Gott zurücklieben? Dass Gott mich liebt und dass ich immer und überall, egal was ich mache, mir bewusst sein kann, dass er mich liebt. Egal was ich mache. Ausrufezeichen. Dessen kann ich mir sicher sein. Aber wie mache ich das? Schlagen wir mir Psalm 119, Vers 34 bitte auf. Entschuldigung. Psalm 119, Vers 34. Ich bin immer ein Typ, ich besitze eine Elberfelder und hier in der Mitte sind immer Verweistexte aufgeführt und ich liebe diese Verweistexte über alles. Und ich habe halt gedacht, okay, was heißt es denn von ganzem Herzen? vom ganzen Herzen. Und als Verweistext stand dieser Text, 119, Vers 34. Gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Ich glaube, dass Liebe Gott aus deinem ganzen Herzen ein Überbegriff quasi ist. Ihr müsst euch vorstellen, Liebe Gott aus deinem ganzen Herzen. Und da sind dann so viele Unterziele noch darunter, dass man sich dann denkt, oh nein. Mist, so viele Unterziele noch, aber die quasi abgedeckt werden mit dem Wort Liebe Gott. Ich glaube auch, dass die 10 Gebote so etwas sind wie Liebe für Dummies. Also, ihr kennt doch diese Bücher, Computer für Dummies oder Handeln für Dummies. Ich weiß nicht, ich habe die noch nie gelesen, deswegen weiß ich nicht, welche Überschriften es gibt. Ich glaube, dass Gott sich klein gemacht hat. Nicht, dass er uns als dumm bezeichnet, sondern er hat sich auf unsere Ebene hinabgelassen und hat uns 10 Gebote gegeben, die letztendlich nichts anderes beschreiben als liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind die 10 Gebote zusammengefasst. Deswegen der Text. Gib mir Einsicht und ich will dein Herz bewahren und es, dein Gesetz, Entschuldigung, dein Gesetz bewahren und es halten vom ganzen Herzen. Ich finde ganz interessant, ich habe mir mehrere Texte mit dem Herzen angeguckt und es steht immer vom ganzen Herzen. Es steht nie vom halben Herzen oder pack ein Kuchenstück halt raus, so ein Achtelherzen, sondern von ganzem Herzen. Wenn ich etwas tue, dann ganz. Habt ihr das, wenn ihr manchmal so von etwas total begeistert seid? Und dann, also ich weiß nicht, ich bin so ein 100% Sanguiniker, ich muss das dann immer gleich, oh, und das ist mir passiert. Von ganzem Herzen, was heißt vom ganzen Herzen? Dass ich alles das, mein Herz, dass alles das Gott gehört. Einsicht, das Bewusstsein, ich kann nur etwas verändern, wenn mir vollkommen bewusst ist, was ich mache und was Gott für mich getan hat. Und wisst ihr, was das Gute dabei ist? Dass ich nicht die Einsicht kriegen muss, dass ich mich nicht hinhocken muss mit der Bibel und sagen so, Einsicht, 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 ich brauche jetzt die Einsicht und die Weisheit dafür. Sondern das macht Gott. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Ich finde das so Hammer, dass selbst, wo es um den Part geht, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, das, was du machen musst, dass Gott dir eigentlich die Hilfestellung dazu gibt. Ich finde das so faszinierend, dass ich sage, ja Gott, ich möchte dich gerne lieben. Und dass Gott mir die Hilfestellung dazu gibt, dass er mir nicht sagt, so, okay, du hast das Handy und jetzt guck mal, wie der Akku voll bleibt, sondern dass er sagt, guck mal, ich gebe dir das Ladekabel dazu. Du musst es nur in die Steckdose stecken und an das Handy packen. Das ist dein Job. Und ich gebe dir sogar Hilfestellung dazu. Frag mich, ich möchte dir Weisheit geben. Frag mich doch endlich. Gott ist ein absolut liebender Gott. Und deswegen habe ich Ja zu Gott gesagt. Weil er mich liebt von ganzem Herzen. Und weil es mir manchmal gelingt, ihm auch von ganzem Herzen zu lieben. Er schenkt die Weisheit. In Jakobus gibt es einen Text, dass er uns die Weisheit schenkt für die Sachen, die wir machen müssen. Zur richtigen Zeit. Total entlastender Vers für mich. Gott schenkt es. Du brauchst dich nicht bemühen und du brauchst da nicht sitzen und nicht mehr weiter wissen und dir quasi, ich stelle mir dann immer vor, wie jemand sich so die Bibel gegen den Kopf haut und denkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Wie soll ich daraus das lesen? Ich verstehe es nicht. Das müssen wir nicht aus uns alleine schaffen. Das bringt Gott mit. Nochmal der Satz. Erst wenn mir etwas bewusst ist, kann ich aktiv etwas verändern. Ich habe eine Aufgabe für euch. Weil ich finde das immer ganz wichtig, dass das, was man heute hört, dass es nicht einfach so im Sande verläuft. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ich habe eine Aufgabe für euch. Die ist ganz, ganz einfach. Die dauert vielleicht eine Minute. Setz dich zu Hause hin und sag Gott, Gott, kannst du mir bitte bewusst machen, wie es gerade um mich steht? Gott, kannst du mir gerade bitte helfen, dass du mir zeigst, wo ich gerade stehe? Seid euch bewusst, dass dann sehr spannend wird. Aber gut. Ich saß letztens in einer Vorlesung oder vielmehr einer Übung. Es ging um Statistik. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Mathe hasse und dass ich absolut nicht begabt bin in Zahlen. Also bin ich freitags morgens in die Uni gegangen. Wir waren nur 10 Leute. Das lag wahrscheinlich daran, dass es um 8 Uhr morgens war. Und wir hatten die Übung. Und der Professor saß dort. Wir haben halt so ein paar Zahlen rein durchgesetzt und er wollte uns einfach, nur eine Sache wollte er uns bewusst machen. Und zwar, dass wir nie etwas beweisen können, sondern nur beweisen können, dass es nicht richtig ist. Das heißt, wenn ich eine Theorie habe, kann ich überhaupt nicht beweisen, ob sie richtig oder falsch ist, sondern ich kann nur den Bereich eingrenzen, der richtig ist, dadurch, dass ich dass ich empirisch forsche und sage, was alles falsch ist. Also versteht ihr, wenn das ungefähr meine Wahrheit ist oder meine Vermutung, dass das wahr ist, dann kann ich immer das ein bisschen mehr eingrenzen, indem ich Teilbereiche immer herausfinde, dass sie nicht stimmen. Und ich bin leicht frustriert aus dieser Übung herausgegangen, weil ich dachte, ja toll, ist ja perfekt. Ich kann noch nicht mal beweisen, dass irgendwas stimmt. Wie soll ich denn dann alles, was ich jetzt lerne, wie soll ich denn dann glauben, dass es Wirklichkeit ist oder wahr ist, wenn ich gar nicht sicher feststellen kann, dass es wahr ist? Aber mir ist noch was eingefallen in der Vorlesung, und zwar unser Drang danach, alles messbar zu machen. Unser Drang danach, immer zu zeigen oder durch irgendwelche Skalen oder jetzt in der Übung wie zum Beispiel oder durch irgendwelche Taten immer zu versuchen, das messbar zu machen. Gottes Liebe messbar zu machen. Den Satz, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du doch das und das und das und das tun. Wir wollen alles messbar machen. Warum? Es fällt uns einfacher. Es fällt uns einfacher, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wenn wir sagen können, okay, du liebst mich zu 97%. Das wäre doch perfekt, oder? Ich bin Single, wenn man das quasi so messen könnte und sagen würde, okay, der liebt mich so und so viel, der liebt mich so und so viel, der liebt mich so und so viel, dann weiß ich ja schon, wen ich mir aussuche dann. Aber nein, so einfach ist es leider nicht. Ich möchte gern mit euch Hesekiel 16 lesen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gelesen mit euch, den Text. Und das ist auch mit einer meiner Lieblingstexte. Das ist ein sehr langes Kapitel. Nehmt euch die Zeit und lest es, wenn ihr die Zeit dazu habt. Wunderschönes Kapitel. Es geht um Jerusalem, die trotz aller Liebesbeweise untreu gewordene Ehefrau. Und dann, wenn es weitergeht, wie Gott sie wieder aufnimmt, Israel. Und ich möchte damit einen Text mit euch lesen, der für mich unglaublich Gottes Liebe widerspiegelt. Ich lese ab Vers 7, der zweite Teil. Und du wuchsest heran und wurdest groß und du gelangtest zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Ups, Entschuldigung. Aber du warst nackt und bloß. Und ich ging wieder an dir vorüber und ich sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meine Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und ich trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschute dich mit Delfinhäuten. und ich umwand dich mit Byssus und bedeckte dich mit Seide. Und ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte einen Reif um deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. Und weiter, ab Vers 60. Ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Und ich will dir einen ewigen Bund aufrichten. Ich finde das so ergreifend zu lesen, dass obwohl Israel immer wieder abtrünnig wurde und obwohl Israel immer wieder das Weite gesucht hat und geflohen ist und die Schmuckstücke, die Gott ihr geschenkt hat, immer wieder verschachert hat und verhurt hat, dass Gott sie immer wieder angenommen hat. Das finde ich so ergreifend zu lesen. Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat mit dir den Bund gemacht, dass du ewig lebst. Warum? Warum liebe ich Gott? Weil er mich zuerst geliebt hat. Manchmal denke ich mir, okay, und was kann ich dann schon geben? Ich, kleiner Mensch, der hier stehe und dessen Herz voll mit Fehlern ist und der vielleicht Gott manchmal gar nicht so sein volles Herz gegeben hat. Aber Gott sagt, das reicht. Das reicht. Gib mir nur dein Herz. Das, was ich daraus machen kann, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, weil ich dich so sehr liebe. Lass uns das immer wieder bewusst sein. Und genau diese Liebe können wir nicht messbar machen. So sehr wir es auch versuchen teilweise. So sehr wir sagen, Gott, jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Und wenn du da bist, dann hilf mir. Wir können die Liebe nicht messbar machen. Ich überspringe einen Text. Ich möchte noch auf den Punkt der Demut zu sprechen kommen. Ich habe mir den Jonathan ausgesucht gehabt als Zeichen der Demut. Und ich werde den Text jetzt nicht mit euch lesen, aber euch kurz den Überblick geben. Erinnert ihr euch an die Szene, wo er mit David, wo er seinen Waffenrock übergeben hat? Wo er David den geschenkt hat? Erinnert ihr euch dran? Gut. Seid ihr noch da?
Ja.
Gut. Was hieß das damals, wenn man seinen Waffenrock übergeben hat? Das hieß nichts weiteres als, ich erkenne das an. In dem Fall von Jonathan und David, ich erkenne es an, dass du König wirst. Jonathan war der rechtmäßige Erbe. Er hätte sagen können, ich bin König. Hallo, was geht hier ab? Thronfolger bin ich? Nein, das hat er nicht. Er hat David seinen Waffenrock gegeben. Er hat David sein Schwert gegeben. Alles, was er hatte, hat er David gegeben. Als Zeichen davon, ich erkenne das an, dass du der Gesalbte Gottes bist. Jetzt fragt man sich, okay, was hat das damit zu tun, von ganzem Herzen lieben Gott? Gott von ganzem Herzen lieben. Für mich zeigt es einfach, dieses von ganzem Herzen. Jonathan hätte genauso gut zu David hingehen können und sagen können, ja, ich erkenne das an, dass du der neue König bist. Das hätte er auch machen können. Aber er hat seinen Waffenrock gegeben. Die beiden waren so dicke, das waren Seelenverwandte, wird ja geschrieben, dass die Seele eins wurde. Auch wieder interessant, wenn die Seele wieder ins Spiel kommt. Also unterstreicht das mal und studiert das mal. Das ist unglaublich interessant. Sie waren eins und er hat den Waffenrock gegeben von ganzem Herzen. Nicht, weil er vielleicht gedacht hat, okay, vielleicht bekomme ich dafür irgendwann nochmal was oder ich bekomme eine besondere Stellung oder sowas am Hofe. Nein! Er wollte David ausrüsten, von ganzem Herzen, weil er ihn geliebt hat. Was ist deine Motivation, wenn du Dinge tust? Und das kannst nur du entscheiden. Das kann niemand anderes messen oder versuchen zu beurteilen. Was ist deine Motivation, wenn du Dinge tust? Ich möchte euch die provokante Frage stellen. Was ist deine Motivation, vielleicht heute Nachmittag ist der Büchertisch, ne? Was ist deine Motivation, heute Nachmittag auf den Büchertisch zu gehen und Bücher zu verkaufen? Was ist deine Motivation? und sei ehrlich zu dir. Denn nur wenn dir etwas bewusst ist, kannst du es aktiv verändern. Unterordnen. Ich finde den Epheser-Text so interessant, wo die Rolle der Frau und des Mannes beschrieben wird. Und alle sagen, die Frau soll sich unterordnen. Und dann sage ich immer, ja, ist doch auch perfekt, ne? Wenn du einen Mann hast, der dich so liebt, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, ordne ich mich gerne unter. Warum? Warum fällt es, also ich weiß es ja noch nicht, ich bin noch nicht verheiratet, aber in meiner Theorie, warum würde es mir leicht fallen, mich unterzuordnen? Weil ich jemanden habe, der für mich sorgt. Der Gott an erste Stelle setzt. Und ich weiß, wenn ich mich bei Gott unterordne, dass er nicht der Diktator ist, sondern dass er derjenige ist, der für mich sorgt, weil er mich liebt, weil er weiß, was ich brauche. Ich möchte gerne mit euch noch einen Hesekiel-Text lesen als Abschluss. Hesekiel 3, Vers 10. Interessant ist, dass Gott das zu ganz vielen Propheten sagt. Ich das jetzt nur bei einem Propheten, bei dem Hesekiel, rausgenommen habe. Und er sprach zu mir, er sprach zu dir. Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm sie in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Ich möchte das als Herausforderung für euch stellen. Denkt drüber nach, wo ihr steht, wie eure Beziehung zu Gott ist im Moment. Denkt drüber nach, was Gott euch heute sagen wollte. Ich habe eine Postkarte. Ich bin ein Postkartenliebhaber mit tollen Sprüchen drauf. Ich finde die toll. Also wer es nicht sehen kann, da sind Hüte drauf und so ein Ferienhaus mit grün und blau und bunt und es sieht total heimelig aus. Und da steht drauf, ich habe mich entschieden, alles, was ich tue, gerne zu tun. Seitdem genieße ich mein Leben. Ist relativ einfach, oder? Ich möchte nicht sagen, dass in dem Moment, wo ich Gott mein ganzes Herz übergeben habe und ich versuche, mit meinem ganzen Herzen Gott zu lieben, dass dann alles läuft wie im Film. Und dass es nur Happy End gibt und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, erst recht dann nicht. Aber ich kann mich entscheiden. Gott hat mir einen freien Willen zur Verfügung gegeben. Und ich kann mich frei entscheiden, Gott von meinem ganzen Herzen zu lieben. Heute, morgen, übermorgen, die nächste Woche, nächstes Jahr, jeden Tag. Wenn du vielleicht gerade nicht so dicke mit Gott bist, es reicht, wenn du zu ihm sagst, Gott, ich bin gerade nicht so dicke mit dir, aber ich möchte es gerne, hilf mir dabei. Wenn du gerade dicke mit ihm bist, sag Gott, ich möchte noch mehr dicker mit dir werden. Ich glaube, das gibt's nicht. Sag ihm, Gott, ich finde das echt gerade gut, dass wir beide so eng sind und dass ich dir alles sagen kann. Zieh mich noch näher zu dir hin. Sag Gott, wie es um dich steht. Ganz bewusst. Ich möchte euch dazu auffordern. Und ich möchte wieder enden mit dem Text, mit dem ich angefangen habe. Wenn du Gott Ja gesagt hast, bist du sein Kind. Und in diesem Ganzen, ja, in dieser Anstrengung teilweise und diesem Kampf auch, zu sagen, okay, ich möchte Gott mein ganzes Herz geben, jeden Tag, sei dir immer bewusst, dass du Gottes Kind bist. Und dass Satan, der dich vielleicht manchmal runterreißen will und sagen muss, ja, hast wieder nicht geschafft, ihm dein ganzes Herz zu geben oder wie? Guck dich mal an, so nach dem Motto. Dann kannst du sagen, ich habe Gott auf meiner Seite und ich bin Gottes Kind. Erinnert euch da jeden Tag dran. Amen.